Herzlich willkommen zum Fundbüro. Ich bin der Jan und neben mir im Internet ist der Edgar.
Hallo.
Und wir hatten in der letzten Folge angekündigt, dass wir heute über Tycoon-Spiele reden. Und ja, Edgar, was hast du denn für ein Tycoon-Spiel gespielt?
Eigentlich habe ich gar kein Tycoon-Spiel gespielt, Es hat im Namen Tycoon und deswegen ist es in der Suchleiste aufgetaucht. Das heißt nämlich Political Tycoon. Aber jetzt, um gleich noch mehr Verwirrung zu schaffen, in Europa heißt es Economic War und das trifft es dann schon etwas besser, auch wenn ja dieser Tycoon-Ansatz vielleicht noch in Ansätzen vorhanden ist. Also es ist eigentlich eine Wirtschaftsstrategiesimulation, die in Ansätzen so ein bisschen dieses hat, was andere Tycoon-Spiele auch haben. Also du guckst so von oben drauf und organisierst so deine Stadt, aber viel mehr ist es auch nicht.
Okay, also dann geht es heute wahrscheinlich weniger um Tycoon-Spiele, sondern mehr um Wirtschaftssimulation. Das trifft es dann vielleicht ganz gut. Ja, jetzt hast du ja schon so ein bisschen angerissen. Vielleicht erstmal, aus welchem Jahr ist das Spiel eigentlich?
Das ist aus dem Jahr 2001 und wurde gepublished und entwickelt von Monte Cristo Multimedia. Das ist ein französisches Unternehmen, das es jetzt auch nicht mehr gibt. Also die wurden 1995 gegründet und 2010 aufgelöst, weil sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Ist aber selbst published, also ich glaube, die haben fast alle ihre Spiele selbst rausgebracht und haben sich anfangs vor allem auf so Lern- und Trainingsanwendungen zum Thema Wirtschaft und Börse auf dem PC fokussiert, haben da tatsächlich auch für den Europarat eine Simulation gemacht, also einen virtuellen Börsenplatz, 96 ist da rausgekommen. Und das Tool wurde dann von denen auch noch weiterentwickelt. Aber sie haben eben halt auch Spiele rausgebracht mit dem Fokus auf Wirtschaftsthemen. Gleichwohl muss man dazu sagen, dass mein Spiel jetzt gar nicht so viel mit diesen Kernanwendungen, die die davor gemacht haben, zu tun hat. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich gleich vielleicht nochmal zurückkommen kann. Die Firma hat City Life gemacht, das vielleicht dem einen oder anderen was sagen könnte. Cyberfall und City XL. Und der Nachfolger von City XL, den haben sie dann nicht mehr entwickelt, den haben sie, glaube ich, an Focus Home Interactive verkauft, weil eben City XL als Wirtschaftssimulation, Städtebausimulation so wenig Geld umgesetzt hat. So, das war so 2009, ja.
Ja, und der Nachfolger kam, glaube ich, relativ zeitgleich mit City Skylines raus und konnte da in keinster Weise gegen anstinken. Da kann ich mich noch so ganz blass dran erinnern. Vielleicht, um nochmal überhaupt so einen Blick jetzt über dein Spiel zu kriegen. Wie sieht es grafisch aus? Also, du hast schon gesagt, man guckt irgendwie von oben drauf. Also, ja, wie sieht's aus und was macht man eigentlich?
Es ist so eine ungefähr 2,5D-Perspektive, klassisch für Städtebausimulationen, wie man das auch von Anno kennt, wie man es aber auch von Age of Empires kennt oder von City Skylines. Das Ding ist natürlich, da das Spiel 2001 rausgekommen ist, gibt es jetzt noch keine rotierende Kameraperspektive oder so, sondern man schaut einfach auf diese einen Perspektive auf die Karte und kann sich dann eben mit der Maus oder mit den Pfeiltasten bewegen. Der Look ist so, naja, also als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, das sieht aus wie so ein Facebook-Game. Also so ein bisschen Cartoon-Style, nicht so wirklich nah an der Realität. Also man kann es nicht vergleichen mit SimCity oder anderen Simulationen, die auch zu dieser Zeit rausgekommen sind. Und ich denke, das sollte auch das Alleinstellungsmerkmal dieses Spiel irgendwo darstellen, dass es eben so einen leicht comichaften Look haben soll und ein bisschen, ja, so cartoonmäßig angehaucht ist. Und der ganze Clou des Spiels ist eben, deswegen heißt es wahrscheinlich im Amerikanischen auch Political Tycoon, dass man ein Land übernimmt, also man ist sozusagen der Herrscher, der Präsident oder was auch immer eines Landes und muss sich dann gegen verschiedene andere Länder durchsetzen. Also ich kann ja mal kurz aufzählen, was es alles gibt, weil es ist nur eine Handvoll. Also es gibt Deutschland, Großbritannien, die USA, Frankreich, Schweden, Japan, China und Indien. Und wenn man sich jetzt die Grafik auch anschaut und wie zum Beispiel die einzelnen Herrscher dann am Ende dargestellt werden, dann sieht man, dass da irgendwie so ein gewisser Parodiefaktor dahinter steht. Man nimmt jetzt, sag ich mal, dieses politische Geschehen nicht wirklich ernst, was dann sich im Spiel auch widerspiegelt.
Okay, und was macht man dann jetzt genau? Also man hat jetzt irgendwie man übernimmt ein Land und dann baut man eine Stadt oder mehrere Städte?
Man kann eigentlich gar nicht sagen, dass man überhaupt Städte baut. Das ist ja das Problem.
Was macht
also
man dann?
Also du gehst in, ja, man geht in so ein Szenario rein. Also es gibt Solo oder Multiplayer und Solo-Spiel, also das Singleplayer ist in so verschiedene Szenarios, bei denen man dann ein gewisses Ziel hat. Also zum Beispiel ein Szenario, da ist das Ziel zum Gewinn, dass China irgendwie ausgelöscht wird. So, ist auch komplett random und auch wirklich nur in so einem unteren Satz, wenn du so die Szenarioleiste siehst, also du siehst dann, wie das Szenario heißt. Die sind alle so nach Jahrzehnten sortiert. Also es gibt zum Beispiel ein Szenario, das spielt in den 50er Jahren und dann gibt es zum Beispiel eins, das spielt in den 2050er Jahren. Das ist so die Zeitspanne, in der sich erstreckt. Und jetzt muss man dazu sagen, es hat überhaupt keine Auswirkungen. Also wenn du in ein Szenario in den 50er Jahren gehst, sieht alles genau gleich aus, wie wenn du in den 2050er Jahren gehst. Also die Gebäude verändern sich nicht oder sonst was. Das Ding ist einfach, es gibt unterschiedliche Zielbedingungen. Bei einem ist es jetzt zum Beispiel eben, dass du China besiegen musst oder eher gesagt, dass China besiegt werden muss, weil das Dumme und deswegen macht das Spiel auch oft gar keinen Sinn. Die KI spielt ja auch mit und meistens kriegt die das Ziel vor dir hin. Also das Szenario ist zum Beispiel dann beendet, China ist besiegt, du hast aber nichts dafür getan. Also überhaupt nichts, sondern die KI hat das einfach erreicht. Das Szenario hast du trotzdem geschafft. Also außer du bist davor bankrott gegangen. Jetzt muss man sich das so vorstellen, also man geht in das Szenario rein und dann hast du schon so ein paar Gebäude, bisschen Industrie und so, Sachen, die abgebaut werden und du kannst dann halt auch weiter Gebäude bauen. Also ein wesentlicher Aspekt ist halt Produktion. Es gibt verschiedene Ressourcen, die gleichzeitig verschiedene Bedürfnisse deiner Bürgerinnen und Bürger abdecken sollen. Du kannst aber gar nicht alle Ressourcen abbauen. Also auf deiner Karte, wo du eben Produktionsgebäude hinstellen kannst, sind nicht alle Ressourcen in ausreichendem Maß vorhanden, was dich wiederum dazu zwingt, dass du eben halt auch mit anderen Leuten handelst. Das ist ein weiterer Aspekt. Also es gibt dann so ein Handelsmenü, in dem du Waren eintauschen kannst. Also zum Beispiel gibst du dem irgendwie Wein. Also zum Beispiel Frankreich hat natürlich, weil die Franzosen trinken gerne Wein, haben die sehr große Weinvorräte. Die haben also sehr viel Weinanbaugebiete auf ihrer Karte. Und dann kannst du als Franzose oder Französin halt eben deinen Wein gegen zum Beispiel Technik eintauschen, also Mobiltelefone. Es ist jetzt aber nicht so. Du denkst jetzt wahrscheinlich gerade an so extrem komplizierte Produktionsketten, wie man sie aus Anno zum Beispiel kennt oder aus Siedler. Nee, vergiss es. Es ist einfach so, du drückst auf den Produktionsknopf, dann gehst du auf das entsprechende Gebäude und dann wählst du das Feld aus, wo du das hinbauen kannst. Also zum Beispiel eine Kohlemine aufs Kohlefeld. Aber es ist nicht so, dass du jetzt für Smartphones irgendwie Kohle brauchst. So. Es hat überhaupt keinen Zusammenhang. Der weitere Aspekt, also es gibt noch weitere, wie sage ich, Bereiche, wo das Spiel hat irgendwie auch seine Parodie ein bisschen mehr auslebt. Also diese Produktion, das ist einfach relativ klassisch. Aber in anderen Bereichen zum Beispiel, da merkt man mehr, dass es halt nicht eben genau diese Simulation sein soll, wie man sie eben aus anderen Spielen dieses Genres kennt. Also es gibt zum Beispiel noch internationale Politik, wo auch irgendwie so Wahlen mit drin sind. Dann gibt es Spionage und es gibt halt Krieg, den man auf so einer Weltkarte führen kann. Das sind so die Bereiche des Spiels, alle relativ unterkomplex, würde ich sagen.
Klingt ja dann auch nach einer eher jüngeren Zielgruppe für mich bisher. Also dieses comichafte, parodistische, leichte Spielmechaniken, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man die dann unbedingt mit Politik bekommt.
Ja, es ist ganz komisch eigentlich, weil einerseits sind viele Sachen irgendwie an sich von der Grundidee her recht spannend. Also zum Beispiel hast du halt eben, du hast verschiedene Beamte, ich glaube so am Anfang 3 Stück, ich weiß auch nicht, ob man noch mehr einstellen kann, und die kannst du dann nehmen und sie zum Beispiel zu den Amerikanern ins Weiße Haus schicken und dann sollen die da eben irgendwie Spionage betreiben. Also die sind sozusagen getarnt als Diplomaten und betreiben dann Spionage und versuchen zum Beispiel einen politischen Skandal rauszufinden. Das ist an sich eine sehr coole Mechanik, aber sie greift nicht wirklich in die anderen Mechaniken gut ein. Also ich habe in meinem Testlauf, den ich mit dem Spiel gehabt habe, überhaupt nicht verstanden, was mir das überhaupt bringt. Außer dass ich zum Beispiel mit den Spionagen auch die Spionage der anderen abwehren kann. So. Oder dass ich zum Beispiel Produktionsgebäude von denen zerstören kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da so ein krasses Geflecht aus verschiedenen Mechaniken hast, die dann so gut ineinander greifen. Also es ist eher so eine Mixtur aus verschiedenen, also spannenden Mechaniken, die aber nicht durchgedacht wurden. Oder, ja, weiß nicht, einfach in ihrer Komplexität dann wieder zu schwach oder zu unausgedacht sind. Und jetzt hast du ja angesprochen, dass das vielleicht eher für Kinder ist. Also ja, irgendwo ist es einfacher gehalten, aber zwei Sachen sprechen dagegen. Erstens, es erklärt sich extrem schwer oder also gar nicht. Also es gibt zwar ein Tutorial, wo man die verschiedenen Mechaniken einmal durchklicken kann, aber du verstehst überhaupt nicht, was dir das bringt. Also das erklärt das Tutorial überhaupt nicht.
Wobei man ja dazu sagen muss, das ist ja noch zu so der Zeit, wo es ja Handbücher gab, wo ja eigentlich im Spiel nichts erklärt wurde und man man dann ja die Handbücher lesen musste, um dann das Spiel zu verstehen.
Das mag gut sein, dass das Handbuch da deutlich mehr Auskunft gibt, aber ich habe mir auch noch mal einen Text von IGN durchgelesen, der damals erschienen ist, und der hat genau dieselben Kritikpunkte wie ich. Also gehe ich von aus, dass das damals auch nicht anders gewesen ist und dass es entweder kein Handbuch gab oder das Handbuch da nicht weiter Informationen vermittelt.
Klingt jetzt ja nach nicht so einem überzeugenden Spiel.
Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ich wirklich gemerkt habe, hier gibt es Sachen, die irgendwie cool sind und die auch, wenn sie ein bisschen weiter gedacht worden wären, vielleicht wenn es auch einen zweiten Teil gegeben hätte, nochmal ausgereifter herausgebracht werden müssten. Weil diese Art von Politik und Politikverflechtung auch zu dieser wirtschaftlichen Komponente von solchen Simulationen, die ist ja eigentlich ganz spannend, weil nun mal Wirtschaft und Politik natürlich recht eng verwoben sind in der Realität, und deswegen macht es ja Sinn, das auch in solchen Spielen irgendwie weiter auszuprägen und weiter zu implementieren. Aber gleichzeitig ist es natürlich durch die Komplexität, die es auch in der Realität besitzt, sehr schwer, das in ein Spiel runterzubrechen und dann tatsächlich gut zu implementieren. Also es gibt zum Beispiel auch immer wieder so Wahlen, wo man über internationale Angelegenheiten abstimmen kann. Also alle Nationen können da sozusagen Demands einreichen. Also dass es ein Handelsembargo gegenüber China gibt, wäre jetzt ein klassisches Beispiel. Und dann kannst du mit deinen Diplomatiepunkten, die du gesammelt hast, darüber abstimmen, ob du das unterstützt oder ob du das ablehnst. Und das ist an sich eine ziemlich coole Mechanik, weil du natürlich dann auch von anderen Gruppen gezwungen werden kannst, zum Beispiel die andere Handelspartner zu suchen oder so. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Gleichzeitig läuft es so schnell ab, dass du da gar nicht hinterherkommst und gar nicht verstehst, was eigentlich passiert. Also ich habe, das hatte die Spielgeschwindigkeit auf Mittel. Es gab es langsam, mittel und schnell. Und es war wirklich so, ich war 2 Minuten im Spiel und habe erstmal versucht herauszufinden, was passiert hier eigentlich, was habe ich für Ressourcen, was wollen meine Bürger eigentlich. Und keine 2 Minuten im Spiel kam die erste Anfrage rein über irgendwelche Sachen, die ich überhaupt nicht verstanden hatte. Und ich konnte gar nicht abstimmen, weil ich in der Zeit noch gar keine Punkte hatte, um die auszugeben. Also das Spiel läuft so schnell ab und erwartet von dir eigentlich, dass du es schon so durchdrungen hast, dass du da gar nicht schnell genug handeln kannst. Es war genauso. Großbritannien hat mich einfach nach 5 Minuten mit Raketen angegriffen. Ich hatte gar keine Zeit, irgendwie mit denen eine Beziehung aufzubauen. Und was ich auch gelesen habe in der IGN Review, war so, dass die wohl vollkommen inkonsequent handeln. Also einerseits handelst du mit denen und gleichzeitig tun sie dir irgendwie die Raketen auf deine Produktionsgebäude jagen. So, also es macht gar keinen Sinn.
Okay, wie ist das Spiel denn so angekommen? Hast du dazu was rausgefunden, wenn du jetzt schon eine Review gefunden hast?
Also sagen wir mal, die IGN Review, das ist die einzige Review, die ich jetzt auf die Schnelle finden konnte, die hat eine 5,4 gegeben. Also schon sehr schlecht. Auch für damalige Verhältnisse würde ich sagen, eher. Ja, das Spiel hat er nur für Leute empfohlen, die sich immer mal nach solcher Art von Spielen gesehnt haben und die da wirklich auch die negativen Punkte ignorieren können. Aber auf Metacritics oder so gab es jetzt nicht großartig Reviews dazu. Also ich glaube, das Spiel ist, glaube ich, auch unter ferner Liefen gelaufen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es jetzt keinen zweiten Teil oder so gab.
Okay, ich weiß gar nicht, hast du noch irgendwas, was du noch über dieses Spiel oder vielleicht über das Studio hatten wir jetzt ja auch schon abgehakt, noch erzählen möchtest?
Ja, also außer dass ich halt mir gedacht habe, dass es eigentlich ein cooles Konzept ist und dass auch diese karikaturhafte Darstellung von Politik natürlich dazu einlädt, dass man irgendwie sich eher damit auseinandersetzt oder dass man vielleicht auch eher bereit ist, da vielleicht mal Sachen zu machen, die man natürlich in der Realität nicht machen kann. Also das ist natürlich alles ein bisschen humoristisch aufgeladen und so soll es auch wirken. Und ich glaube, das hat auch funktioniert. Also natürlich, manche Sachen sind auch eher ein Griff ins Klo. Also wenn da zum Beispiel dann irgendwelche Personen aus dem Nahen Osten oder so dargestellt werden, da würde man vielleicht heute auch sagen, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen respektlos oder so, weiß ich nicht. Aber gerade dafür sind ja so karikaturhafte Sachen eigentlich da, dass man irgendwie so eine gewisse Distanz bekommt zu dem, und die Distanz dient dann irgendwie auch wieder dazu, dass man da irgendwie ja spielerisch frei sein kann in gewisser Weise. Und ein wichtiger Punkt, der mir tatsächlich noch aufgefallen ist und der wirklich auch dazu führt, warum das Spiel eigentlich relativ unspielbar ist: Es gibt einfach fast keinen Sound. Also das Spiel ist fast stumm. Die einzigen Sounds, die es gibt, wenn man in die Natur, die fast nicht vorhanden ist, zoomt, oder beziehungsweise Zoom gibt es nicht, aber wenn man sozusagen mit der Maus aus seiner Stadt rausgibt, dann gibt es so ein sehr generisches Waldgeräusch. was aber sich auch die ganze Zeit loopt und was nach 5 Minuten dir tierisch auf den Geist geht. Dann gibt es Sounds, wenn du einmal kurz in die Stadt gehst, aber nur so für 5 Sekunden und dann ist Stille. Und dann gibt es noch einen Sound, wenn du ein Riot hast, also wenn deine Zufriedenheit in der Bevölkerung, weil du die Bedürfnisse nicht erfüllst oder weil du zum Beispiel verschuldet bist oder so, dann gibt es so Riots auf deinen Straßen und die haben dann auch einen Sound. Aber ansonsten ist das Spiel einfach komplett tot. Und für heutige Verhältnisse wirkt es einfach komplett komisch irgendwie, weil du bist eigentlich gewöhnt, dass die ganze Zeit, also zumindest irgendeine Hintergrundmusik oder so läuft. Also du müsstest dir da jetzt wahrscheinlich heutzutage irgendwie einen Podcast anhören. Gleichzeitig kriegst du dann aber noch weniger mit, was eigentlich abgeht und wer jetzt alle paar Minütchen irgendwelche Forderungen oder irgendwelche Wahlen durchführt. Das ist mir noch aufgefallen. Und ansonsten, ja. Es ist einfach, glaube ich, nicht so ein gutes Spiel. Und da sind Versatzstücke drin, die irgendwie spannend sind. Aber gleichzeitig bräuchte es dann mehr Tiefe und es bräuchte ein besseres Tutorial und es bräuchte irgendwie eine bessere Erklärung auch und einfach mehr von allem. Es gibt keine Animationen großartig. Also es ist kein Vergleich zu diesen Klassikern. Also wenn du bei Siedler oder bei SimCity oder City Skylines, was es heute gibt, so wenn du da auf die Straßen guckst, was da los ist, es ist einfach, du hast irgendwie mehr ein Gefühl für das, was da passiert.
Ja, okay. Ja, klingt jetzt nicht nach einem Spiel, das man vielleicht nachholen sollte.
Nee, also ich würde da auch auf jeden Fall keine Empfehlung aussprechen, würde nur sagen, schaut euch das Gameplay an, was wir hier mit hochladen und das reicht vollkommen aus und dann wisst ihr vielleicht auch, dass es neben diesen ganzen großen Titeln eben halt auch solche Versuche gab und dass die natürlich spannende Ansätze haben, aber am Ende zu Recht einfach vergessen sind, oder? Naja, gut, so viel zu Economic Wars oder eben Politik Tycoon. Kommen wir mal zu deinem Spiel. Ich habe jetzt noch so dunkel in Erinnerung, dass du ein Börsenspiel gespielt hast, oder?
Ja, Wall Street Tycoon. Nicht zu verwechseln mit Wall Street Tycoon, was man bei Steam bekommt. Ein sehr schlecht bewertetes Spiel ist und, glaube ich, ein deutlich mehr Tycoon-Spiel ist als meins, weil meins hatte mit Tycoon auch nichts zu tun. Ich würde es mal so als Wirtschaftssimulation bezeichnen. Er ist aus dem Jahr 1999. Ich würde erstmal über das Spiel erzählen.
Ja,
Also, man
genau.
tut eigentlich nichts anderes, als am Aktienmarkt mit Aktien zu handeln. Das ist das Spiel. Da gibt es dann paar verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Es gibt einmal etwas, da wird es halt einfach simuliert, zufällig, das heißt, du weißt auch nicht, was passiert. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, reale Szenarien zu spielen. Also die 20er Jahre, den Zweiten Weltkrieg, die 30er Jahre, der Kalte Krieg, 90er Jahre, 60er Jahre. Gibt es verschiedenste Missionstypen, aus denen man da wählen kann und da kann man dann auch sein geschichtliches Wissen, wenn man das dann hat, nutzen, denn das sind dann die exakten oder es steht immer semi-historisch, die größtenteils exakten Verläufe der Börse, also ne, wie der Dow Jones sich verändert hat und wie einzelne Firmen sich verändert haben. Und das Ziel ist dann eigentlich immer aus dem Startkapital, was man hat, mehr Geld zu machen. Das ist im Grunde das. Und wenn man das Spiel dann sich da entschieden hat, ich habe jetzt mit dem Simulierten angefangen gehabt und hatte dann nochmal den Kalten Krieg gespielt, dann hat man die Wahl zwischen 14 Aktien und die Zeit tickt. Man hat, ja, es ist halt ein Windows-Spiel, das heißt, es besteht aus mehreren Fenstern. Man hat oben links in der Übersicht dann erstmal so, wie viel Schulden man aufgenommen hat. Man kann also auch Kredite aufnehmen, wie viel Geld man Shorts gesteckt hat, wie viel Bargeld man gerade hat, wie viel Geld man so insgesamt hat, wie viel Zeit einem noch übrig bleibt, weil das ist immer fix. So ein Spiel dauert 15 Minuten, dann ist es vorbei. Und der Highscore, den man aktuell erreicht hat. Und naja, dann hat man zu den 14 verschiedenen Aktien hat man dann entsprechend auch die 14 verschiedenen Graphen auf der rechten Seite dargestellt. In der Mitte hat man die 14 Aktien dann einmal, wo man sieht, wie viel man aktuell hält, wie viel Gewinn oder Verlust man gemacht hat, was sie gerade kosten und was so die höchsten und niedrigsten Preise waren, um das einzuschätzen, wie viele Aktien aktuell im Handel sind. Und dann gibt es einmal so ein Plus und ein Minus, wo man dann halt Aktien dazu kaufen oder halt verkaufen kann.
Das klingt ja eher so wie ein bisschen wie so eine Highscore-Jagd, oder dann?
Ja, das ist eine absolute Highscore-Jagd. Man hat auch noch ein tolles Tortendiagramm, ne? Weil es gibt kein gutes Spiel ohne Tortendiagramm, wo
Ich
dann
kenne kein
nochmal
einziges mit Tortendiagramm.
wo noch, oh, musst du mal in die Product-Spiele gucken, wo dann nochmal das eigene Portfolio, wo dann angezeigt wird, aus wie viel Prozent welche Aktien bestehen und darunter ist nochmal so ein Graph, der dann auch nochmal zeigt, wie aktuell dein Portfolio performt, ne? Also die Änderungen, wie es hoch und runter geht. Ja, und was macht man eigentlich? Man guckt sich die Graphen an. Achso, News gibt es auch noch, genau, wo dann steht, was passiert. Zum Beispiel, dass es Wahlen gab und die Demokraten die Kontrolle über den Senat verloren haben.
Aber hat das irgendwelche Auswirkungen dann auf den Aktienmarkt?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach geguckt, immer dann nur bei den Aktien. Und wenn die Aktien besonders günstig waren, habe ich auf Plus für Kaufen geklickt. Und wenn ich der Meinung, den Kurs mal gesehen habe, okay, es geht jetzt vielleicht wieder leicht wieder runter, dann habe ich verkauft. Ja, und das habe ich dann halt 15 Minuten am Stück gemacht.
Okay, ja, das ist, also an sich klingt es schon irgendwo spannend, aber ich kann mir die Zielgruppe nicht wirklich vorstellen vor dem Spiel, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke.
Ich weiß nicht, das war ja, weiß ich, 99. Vielleicht haben sich da viele auch nicht so an den Aktienmarkt getraut. Es war ja noch nicht so einfach, über Online-Banking mal eben Aktien zu kaufen. Das gab es ja alles noch nicht.
Ja, das ist richtig, aber würden so Leute, die tatsächlich an der Wall Street handeln, jetzt in ihrer Freizeit dann auch noch so ein Spiel spielen?
Nee, das ist nicht die Zielgruppe. Ich glaube, das ist wirklich Leute, die das vielleicht einfach mal probieren wollen. Ich weiß nicht, die an Börsengeschichte Interesse haben. Ich habe keine Ahnung, wer hier die Zielgruppe war. Aber irgendwie scheinen sie ihren Publisher überzeugt zu haben, denn das war niemand Geringeres als Ubisoft, die das Spiel gepublished haben.
Um Gottes Willen, okay. Ja gut, das ist Ubisoft vor 2000, also ja vielleicht auch nicht vergleichbar mit dem Ubisoft heute. Die würden so ein Spiel wahrscheinlich
Ja.
nicht nochmal rausbringen, aber schon interessant.
Ja, bei dem, dann habe ich nochmal gesagt, das historische Szenario gespielt und in der Übersicht ist halt komplett gleich. Die News sind wahrscheinlich realistisch und auch die Aktien, die man so hatte, ne, die sind dann auch, hat man, ich weiß nicht, ob das echte Firmen sind, ich glaube nicht, nee, sind sie nicht, die sind ein bisschen abgeändert. Ne? Dann hat man NTNT, American Wheat, General Automotive, International Shipping, also irgendwie so halt auch keine echten Namen. Vielleicht ist es deswegen auch semi-historisch. Und der Dow Jones heißt hier auch Industrials Index. Naja.
Ja, wahrscheinlich hat man einfach nicht die Rechte daran gehabt.
Genau. Und bei dem historischen Szenario hat man dann wirklich auch ein Ziel, das man erreichen soll. In dem Fall waren es 120.000 Dollar, die man machen soll. Aus, ich weiß gar nicht, wie viel man da am Anfang hatte. Ich glaube 100.000. Ich glaube, man sollte aus 100.000, ja, aus 100.000 sollte man 120.000 machen. Und hatte dafür dann im Grunde echt 8 Jahre Ingame-Zeit, also 15 Minuten.
Die sind aber gleichbleibend. Also auch bei den historischen Szenarios ist es so, dass die immer noch 15 Minuten beschränkt sind.
Ja, genau. Und die laufen auch immer gleich ab. Ja, gut, und was dann passiert ist, ich hatte dann, weiß ich, nach 10 Minuten hatte ich dein Ziel erreicht und hatte knapp über 120.000. Und dann hatte ich mir gedacht, ja gut, warum sollte ich jetzt noch investieren? Ich habe alles verkauft und habe dann gewartet, dass das Szenario vorbei ist. Und am Ende kommt dann nochmal so ein Bildschirm, da kann man dann Highscores sehen. Und da kommen wir vielleicht auch dazu, was dieses Spiel damals vielleicht so ein bisschen besonders gemacht hat. Das Ganze hatte nämlich eine Online-Anbindung.
Ah, jetzt macht das alles Sinn.
Man konnte, also bei diesen Einzelsachen konnte man, oder historischen Sachen und dem Simulierten konnte man dann halt, kann man halt dann seinen Highscore in eine Liste eintragen und man konnte dann halt einmal den Local Highscore sehen und einmal den Global Highscore, also wirklich Highscore-Jagd. Und es gibt dann noch einen dritten Spielmodi oder Modus, der lief nämlich übers Internet.
Aber dann.
Du konntest online mit anderen Menschen spielen, in Echtzeit, zwischen 8 Wochen und einem Jahr konnte dann die Spieldauer sein, also Echtzeit. 8 Wochen oder ein Jahr. Und es hat wohl die Original-Aktienkurse abgegriffen. Das heißt, da konnte man dann mit bis zu 100 Leuten oder mehreren 100 Leuten im Endeffekt um die Wette an der Aktienbörse handeln.
Das ist natürlich spannend, weil das genau das ist, also es ist eine Simulation der Realität, also dann eine Simulation in der
Genau,
Realität.
und es ist im Grunde fast, kann man das schon MMO da nennen, wenn man tatsächlich mit so vielen Leuten weltweit spielen kann? Und ich meine, das ist 99, ne? Das ist noch bevor das Internet so wirklich Mainstream geworden ist. Also da hatte es, glaube ich, seine Zeit so ein bisschen auch was voraus.
Auf jeden Fall. Vor allem, weil es ja irgendwo auch so einen, ja, einen globalen Touch hat und gleichzeitig irgendwo ja auch die Aktienkurse und so ja auf die zurückgreift. Und dann finde ich dann schon, dass das irgendwie so, ja, also es hat so einen gewissen Charme oder so einen gewissen Reiz irgendwo auch, weil man verspielt zwar nicht sein eigenes Geld, aber gleichzeitig ist es ja schon nah an dem, wie es wirklich sein könnte, ne?
Genau, und damals hatte man, denke ich, auch nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, ob es das heute gibt, aber du kannst heute sicherlich auch einfach mal so ein Spaßdepot aufmachen und dann ohne Echtgeld da dann deine Käufe tätigen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das damals schon gab. Von daher ist das ja dann auch vielleicht eine Möglichkeit gewesen, sich selbst so ein bisschen auszuprobieren.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, und zwar würde mich interessieren, ob sich diese Aktienkurse dann immer gleich verändern in der Simulation, weil sonst ist es ja, also dann wäre es ja relativ einfach, sich darauf auch einzustellen.
Ja, genau, das kommt drauf an. Also beim Simulierten nicht, weil das halt immer komplett zufällig läuft. Bei den historischen verlaufen, glaube ich, immer gleich. Da steht auch immer ein Autor daneben, wenn man das auswählt, wer das geschrieben hat. Und ja.
Ja, da macht ja dann die Highscore-Jagd
Dann.
auch viel mehr Sinn, weil man sich ja dann irgendwie sagen kann, ja, okay, was ist der optimale Weg zum größten Portfolio oder zum wertvollsten Portfolio?
Genau. Dann musst du dich da hinsetzen und sagen, okay, nach 2 Minuten muss ich diese Aktie kaufen, nach 2 Minuten 20 wieder verkaufen und diese Aktie kaufen. Genau, ist dann hier der Weg, den man da rausfinden müsste, um da das Maximum an Profit rauszuholen. Doch, ich weiß nicht, wenn man da Spaß dran hat. Und mit 15 Minuten ist das ja auch immer relativ schnell.
Ja, ich finde übel, das ist ja voll der kurzweilige Spaß eigentlich. Also es ist ja nicht so, dass man da stundenlang dann irgendwie über den Aktien irgendwie brüten muss.
Ja, wobei ich sagen muss, nach 15 Minuten hat man auch, oder ging zumindest mir so, hat man auch die Schnauze voll, weil man guckt halt die ganze Zeit nur auf diese Zahlen und die Graphen, die da weiterlaufen. Mehr passiert halt nicht.
Da ist es dann schon eine sehr spezielle Zielgruppe auch einfach. Ich glaube, das muss man mögen, diese Art von Spiel. Excel, Tabellen gestalten, verwalten. Es gibt ja wirklich so eine Excel-Liga auch tatsächlich. Also Excel als E-Sport. Aber da geht's, glaube ich, da geht's noch viel wilder zu, als jetzt in dem Spiel dagegen ist. Das ist wahrscheinlich Kindergarten.
Ja, das ist dann ja wie so ein Fußballmanager, das ist ja im Grunde auch nur so eine Excel-Simulation, die dann aber schon Spaß macht, wo dann dieses, also das sind halt so Spiele, wo da die Sachen dann im Kopf passieren. Bei mir ist jetzt hier im Kopf nicht viel passiert. Ja, man kann auch die Geschwindigkeit einstellen. Man kann es also ein bisschen langsamer laufen lassen, ein bisschen schneller laufen lassen. Die Standardeinstellung war schon recht zügig, also da ist man eigentlich schon die ganze Zeit dann am Rumklicken.
Okay, und wie war das technisch umgesetzt? Also hat das alles reibungslos funktioniert? Weil das ist ja jetzt ja auch nicht unbedingt eine Garantie, dass ein Spiel von 1999 irgendwie dann auf modernen Rechnern immer noch einwandfrei funktioniert.
Kein Problem, viel passiert ja auch nicht. Ist ja nur so ein Fenster, was sich öffnet. Also die Programmierung ist, glaube ich, äußerst rudimentär. Was halt nicht mehr funktioniert, ist die Online-Anbindung. Wenn man da draufklickt, dann landet man auf der Ubisoft-Seite, wo einem Assassin's Creed Mirage angeboten wird.
Okay, aber der Link funktioniert noch.
Der Link funktioniert noch, aber man wird halt auf die Ubisoft-Seite weitergeleitet. Und die Trade.com-Link, der da irgendwie mit drin ist, der funktioniert noch. Auch die Wall Street ist verlinkt.
Ja, geil, ey. War schade
Das
eigentlich,
geht
ne?
noch.
Weil gerade bei
Ja,
solchen
also.
Features könnte ich mir vorstellen, dass die Zeit auch überleben. Also es gibt ja wirklich tatsächlich noch MMOs, die schon 15 Jahre alt sind, wo es immer noch eine Kern-Community gibt.
Ja, du musst aber erstmal so eine. Genau, dann musst du aber erstmal so eine Kern-Community haben und da kommen wir vielleicht zum nächsten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand groß gespielt hat. Ich habe wirklich nichts dazu gefunden. Es gibt keine Review zu diesem Spiel. Das Einzige,
Okay.
was ich gefunden habe, ist eine Vorberichterstattung von Eurogamer vom 19. März 2000, die aber auch sehr kurz ist.
Aber das wäre ja dann eher eine Nachberichterstattung, oder? Wenn es 2000 erschienen
Ach
ist.
ja, ich weiß, das war ja vielleicht alles noch ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ist es da im Internet publiziert worden? Vielleicht haben sie das vorher mal in einem Heft
Ja,
abgedruckt.
gut
Wie gesagt, das
möglich.
ist ja noch vor der Mainstream-Online-Zeit. Sie sagen auch, also es ist eine Vorberichterstattung, weil sie sagen, mehr wissen wir dann in ein paar Wochen und schaut dann hier nochmal nach einer vollen Rezension, die kam aber nie.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, also das Wort dröge umschreibt dieses Spieldesign unglaublich gut, oder?
Ja, genau. Ich habe dann mal bei Mobile Games geguckt, das ist ja so eine Spieldatenbank und da steht auch im Menü, das Spiel ist designt von E. Briscoe Rogers. Und Mobile Games ist halt eine große Spieldatenbank, die halt das Ziel haben, alle Spiele, die es jemals gab, dazu einzuordnen. Und dann habe ich mal draufgeklickt, wie viele Spiele der gemacht hat und es war eins. Es ist das einzige Spiel, was er gemacht hat. Und ich habe dann mal nach dem Namen gegoogelt. Und es gibt nicht viele Briscoe Rogers. Und das könnte hier so einigermaßen passen. Der hat danach auch nie wieder was mit Spielen gemacht. Er hat dann noch drei verschiedene Firmen gegründet, mit denen, glaube ich, ganz gut Umsatz gemacht. Und das war's. Genau, das würde, wie gesagt, ganz gut reinpassen. Er war 94 mit der Uni fertig. 99 ist ja ungefähr in diesem Zeitraum das Spiel rausgekommen. Und danach hat er eine Firma namens BuzzPad gegründet. Genau. Also, es waren eher Wirtschaftsleute an Bord als wirkliche, ja, Programmierer oder Leute, die dann in der Spielindustrie gelandet sind. Auch die Leute, die man dann vielleicht mal googelt, die Szenarien gemacht haben, das sind auch eher Leute aus der Wirtschaft. Also, es sind hier, wer würde man heutzutage sagen, BWLer, die halt mal so ein Wirtschaftsspiel programmiert haben nach der Uni, würde ich mal vermuten.
Aber spannend, dass das noch funktioniert. Also diese Zeiten gibt es heute ja, glaube ich, so nicht mehr. Also Spiele waren damals vielleicht noch, in Anführungszeichen, so einfach. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber von der Struktur und von den Anforderungen, die man mitbringen muss. Einfach die Skills. Das ist vielleicht einfacher damals noch gewesen, dass man einfach mit seinem Know-how, das man im BWL oder VWL-Bereich sich irgendwie angeeignet hat, dann noch dieses Spiel entwickeln konnte. So. Und
ja, es ist halt, wie gesagt, das ist halt auch wirklich überhaupt nicht aufwendig. Das sieht aus, als hätte man hier so dieses Standard-Windows, ich weiß gar nicht, welche Programmiersprache man da früher programmiert hat, genommen. Das sieht halt aus wie jede x-beliebige Windows-Anwendung, ne? Mit den Fenstern. Dann hast du halt oben noch so eine Menüleiste, wo du dann aber auch nicht viel auswählen kannst. Da kannst du halt die Geschwindigkeit anpassen oder dir mal so einen Graphen in groß anzeigen lassen. Das war es dann aber auch. Also es ist halt wirklich so eine Standard Windows-Anwendung.
Da würde mich jetzt noch viel mehr interessieren, wie diese Verbindung zu Ubisoft entstanden ist. Also wieso hat Ubisoft dieses Spiel rausgebracht?
Naja, ich könnte jetzt sagen, es sind BWLer, die sich gut verkaufen konnten.
Wahrscheinlich.
Ich denke mal, das wird es gewesen sein. Also sie haben danach ja kein Spiel mehr gemacht. Kann mir nicht vorstellen, dass das ein großer Erfolg war. Aber vielleicht haben sie sich dann mal so ein nettes kleines Startbudget damit dann erwirtschaftet.
Aber hat der Mann das jetzt alleine entwickelt oder gab es da dann ein Team?
Also, er ist der Einzige, der als Programmierer aufgeführt ist. Für das Design hat er sich noch zwei Leute dazu geholt. Ein Producer war noch mit dabei, mit Jay Littman. Der hat dann noch weitere Spiele tatsächlich produziert, nämlich Warbirds 3 und Shamu's Deep Sea Adventures. Genau.
Klingt auch nach Spielen, die sehr große Erfolge feiern konnten.
Für die Kunst hat er sich, also für die Grafiken hat er sich noch jemanden geholt. Und wie gesagt, die Missionen, die wurden dann halt von verschiedenen Wirtschaftsleuten gemacht. Wie zum Beispiel Liz Helmsen, die müsste jetzt, hatte ich auch mal gegoogelt, die müsste jetzt in so einer Versicherung oder so arbeiten. Und auch für Crazy. Sound, Voice weiß ich jetzt gar nicht, Ton hatte ich nicht. Auch da hat er sich dann noch Leute geholt. Genau, aber so die Hauptgeschichten, die hat er selber gemacht.
Da können wir nochmal ganz kurz zu meinem Spiel zurückspringen, weil das ist mir jetzt wieder eingefallen. Und zwar Julien Garnet war der Lead-Programmer von Political Tycoon und der arbeitet lustigerweise heute auch bei Ubisoft, was jetzt für eine Franzosen vielleicht nicht so unwahrscheinlich ist, weil in Frankreich ist natürlich Ubisoft einer der größten Arbeitgeber im Games-Bereich, aber der hat danach Rayman Origins und Rayman Legends als Lead-Programmer begleitet. Also es ist durchaus möglich, dass solche Leute, die auch mal an so, ich sag mal in Anführungszeichen Scheißspielen mitgearbeitet haben, irgendwann mal bei Spielen landen, die wirklich eine hohe Reputation auch haben und die sehr beliebt sind. Ne? Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Und irgendwo muss man vielleicht auch anfangen. Und du weißt natürlich auch nie, wie diese Spiele überhaupt entstanden sind. Sind das Auftragsarbeiten? Sind das Herzensprojekte? Also ich würde bei dir sagen, das ist eher ein Spiel, was die Leute, die das entwickelt haben, geil fanden, weil die Kernsysteme sind ja relativ gut, oder?
Ja, das funktioniert. Ich habe jetzt doch noch Kritiken gefunden.
Und was sagen die dazu?
Also, GameStar Deutschland.
Um Gottes Willen, jetzt geht's los.
Klasse, binnen 2 Tagen habe ich ein erkleckliches virtuelles Sümmchen zusammenspekuliert. Allerdings zeigt der Server schon mal einige Werte nicht an. Außerdem müssen sie die Aktien umständlich über Kürzel aktivieren. Dennoch, ich bin im Reiz der Börse erlegen, vor allem weil Menüsteuerung und Übersicht sehr einsteigerfreundlich sind. 68%. PC Joker gibt 65%. PC Player 52%. Man sieht, das sind also hauptsächlich Deutsche, dann haben wir noch 2 Franzosen, was Russisches, und PC Games 16%. Würde ich auch mal vorlesen. Die Kurse basieren auf Nachrichtenmeldungen, meistens sind sie aber das Endergebnis eines Zufallsgenerators. Was in der Realität schwierig ist, ist in dem Spiel sehr einfach. Bei steigenden Kursen kaufen, bei fallenden Kursen aussteigen. Renditen von 400% pro Jahr sind keine Seltenheit, ein Totalverlust nahezu unmöglich. Ein Minimum an Spielstars besitzt das hässliche Programm aufgrund der Tatsache, dass historische Ereignisse als Mission enthalten sind und man versuchen kann, auf Ölkrise, Börsencrash und Weltkrieg besser zu reagieren als die damaligen Anleger.
Okay, krass. 16% von 100, das ist ja eigentlich unspielbar. Sieht man auch mal wieder irgendwie der,
ja, also,
wie sich Wertungen unterscheiden können. Ne?
Genau, aber ich muss da schon einigen Sachen zustimmen, weil es war halt wirklich einfach. Also ich habe jetzt nicht auf die Newsmeldung geguckt, sondern halt immer nur so auf diese Kurse und dann immer kaufen, verkaufen, was halt auch total, ich weiß auch nicht nach welchem Prinzip, man kann jetzt nicht sagen, ich erhöhe immer um 1, sondern erhöht immer um keine Ahnung um wie viel. Und wie gesagt, ich habe in dem zufälligen bin ich mit Gewinn rausgegangen und in dem anderen Szenario hatte ich ja das Ziel dann auch relativ schnell schon erreicht. Also es ist halt wirklich kein schweres Spiel.
Ich sehe da vielleicht auch ein bisschen die Gefahr, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass man natürlich das verwechselt dann mit der Realität. Also dass man dann, nachdem man dieses Spiel gespielt hat, denkt, ah, so einfach ist es an der Börse Geld zu verdienen. Das mache ich jetzt auch. Und dann verspekuliert man sich halt heillos, weil man eben nicht einfach irgendwelche Aktien kauft, wenn die gerade billig sind und dann steigen die schon irgendwann wieder so. Ne? So funktioniert es ja nicht.
Naja, im Prinzip ist, ja doch, das ist das Prinzip. Prinzip, wie Börse funktioniert, aber es ist viel schwieriger, den richtigen Moment zum Kaufen und den richtigen Moment zum Verkaufen zu finden.
Ja, und du kannst nicht neu starten, sondern das ist natürlich auch der Punkt irgendwo.
Und man kann nicht, genau, wenn das Geld weg ist, dann ist es weg.
Ja, was wäre denn jetzt so dein Endfeedback? Also wenn du das Spiel mal insgesamt bewerten müsstest, natürlich auch vielleicht ein bisschen im Hintergrund, dass es halt 1999 erschienen ist und nicht jetzt 2021 oder 2023.
Also aus heutiger Sicht muss man nicht machen. Was ich aber faszinierend finde, ist halt tatsächlich diese Online-Funktion, das Online-Spiel halt aus der frühen Internetzeit, wenn ich das jetzt nicht völlig verwechsel. Das finde ich spannend tatsächlich. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen den Reiz ausmacht und vielleicht auch so dieser Selling Point bei Ubisoft war.
Kann ich mir auch vorstellen, ja, vielleicht, dass man auch mal ausprobieren wollte, wie diese Systeme funktionieren, wie das überhaupt ist, wenn man dann so ein Spiel hat, was eine Serveranbindung hat oder so, ne? Da ist es dann vielleicht auch nicht wichtig, um was es da genau geht, sondern erstmal, dass die Infrastruktur halt getestet wird. Und dafür könnte das Spiel ja auch gut gewesen sein. Naja, okay.
Genau, aber halt keins, was man jetzt nachholen muss.
Nee, ihr könnt euch einfach das Gameplay von uns anschauen und da seht ihr wahrscheinlich alles, was das Spiel kann und dann habt ihr das auch erledigt. Das wird hier zusammen mit diesem Podcast hochgeladen, dann über den YouTube-Kanal von M10Z. Da könnt ihr das sehen. Soweit. Ja.
So sieht's aus.
Dann lass uns doch mal sagen, was wir in der nächsten Folge machen, die wieder ungefähr in einem Monat erscheinen wird.
Da wird's sportlich.
Und wie sportlich? Wollen wir schon verraten, welche Spiele wir anspielen werden?
Ach, wir können wieder so, also ich werde mich mit Motoren beschäftigen.
Okay, ich beschäftige mich mit Volleyball und Golf, aber nicht auf die Art und Weise, wie ihr denkt. Also es wird kriminell, so viel kann ich ja sagen. Dann war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge vom Fundbüro. Ihr könnt natürlich auf unsere Webseite gehen, da findet ihr verschiedene Artikel, weitere Podcasts, zum Beispiel auch Gedichte über Videospiele, auch was es natürlich nicht überall gibt. Auf m10z.de ist das. 10 nicht wie 10 ausgeschrieben, sondern wie die Zahl 1 und 0. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis bald.
Tschüss.